Karriereklänge.
Ich freue mich herzlich, dass Sie bei unserem Podcast dabei sind und dass ich Sie interviewen darf. Meine allererste Frage ist, weil unsere Zuhörer kennen Sie ja auch gar nicht, ob Sie vielleicht Ihren Namen und Ihren Beruf und ein Funfact über sich erzählen könnten.
Okay, also mein Name ist Dirk Schütz. Mein Beruf ist tatsächlich Diplom-Musiklehrer. Das ist mein Abschluss. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber des Kulturmanagement Networks beziehungsweise der KM Kulturmanagement Network GmbH mit Sitz in Weimar. Die Firma gibt es seit 2003, das Portal, was da integriert ist, seit 1996. Und ein Funfact wollten Sie noch wissen? Ja, der Funfact bei mir ist immer gerade, wenn ich im Kulturmanagement unterrichte, dass ich nie Kulturmanagement studiert habe.
Sie haben erzählt, dass Sie das Kulturmanagement Network gegründet haben. Können Sie unseren Zuhörern vielleicht kurz erzählen, um was es dabei geht?
Letztendlich ist das Ganze gestartet durch einen Studierenden von mir, der damals, als das Internet aufkam, das hat ja mit dem heutigen Internet gar nichts zu tun, junge Leute können sich gar nicht vorstellen, wie das damals war, und hat dort eine Website gebaut, wo er sozusagen alle Informationen, die er zum Kulturmanagement finden konnte, gesammelt hat. So, und ich bin dann 1999 mit ihm in Kontakt gekommen. Hab ihn dann, fand das spannend, war auch auf der Suche nach einer Website aus Marketinggründen und habe dann mit ihm gesprochen und wir haben uns unterhalten, wie wir das weiterentwickeln können, sind da zusammengegangen, haben das 4 Jahre lang so quasi als Hobby gemacht und es ist immer größer geworden und irgendwann war die Entscheidung, stampfen wir es ein oder machen wir es einfach so ein bisschen als Hobby nebenbei oder professionalisieren wir das? Und es gab damals, da habe ich an der Bauhaus-Universität die Medienfakultät mit aufgebaut, im Marketing gearbeitet, gab es damals Gründungsgelder und dann haben wir sozusagen als ein Spin-off der Bauhaus-Uni das Network als Unternehmen gegründet, waren dort im Gründerzentrum, hatten eine Förderung gekriegt und die uns auch ermöglichte, zum Beispiel in die USA und nach Australien zu reisen, wo wir dort die Kulturmanagement-Landschaft kennenlernen konnten, viele Kontakte aufgebaut haben und haben dann 2003 eben das Unternehmen gegründet, was von Anfang an sich auch ausschließlich aus online generierten Geldern finanziert hat. Also all das, was große Verlage heute eben nach wie vor auch versuchen, um das umzustellen. Das haben wir damals schon gleich bei der Gründung gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert. Das Kulturmanagement Network ist eigentlich die Plattform für das Thema Kulturmanagement, Kultur ermöglichen, KulturadministratorInnen, die einerseits einen Überblick über die Ausbildungslandschaft möchten. So ist meistens der Einstieg ins Network gewesen, dass man halt geguckt hat, was gibt es für Studiengänge, für Ausbildungsmöglichkeiten, die einen der qualifiziertesten Stellenmärkte im deutschsprachigen Raum bietet, wo man neben Praktika und Jobangeboten eben auch wirklich die größte Bandbreite von Jobs für Kulturmanagerinnen und Kulturmanager findet im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile auch eine Plattform für die eher technisch-handwerklichen Berufe, weil da auch eine große Lücke besteht im Kulturbetrieb, da es dafür keine echte Plattform gibt, die das zusammensammelt. Und wir haben dann das Ganze aber immer parallel mit einer starken Redaktion versehen, haben also über die Jahrzehnte immer den Kulturbetrieb, die Entwicklung des Kulturbetriebs einerseits beobachtet, reflektiert aus journalistischer Sicht und andererseits versucht, aus einer sehr breiten Sicht in allen möglichen Gesellschaftsbereichen Entwicklungen heraus Impulse zu geben und in den Kulturbetrieb neueste Entwicklungen zu reflektieren, dort zu diskutieren, waren meistens mit den Themen viel, viel weiter als der Kulturbetrieb selbst. Ich denke nur an das Thema Personal. Wir haben 2010 den ersten Personalkongress im deutschsprachigen Raum für die Kultur gemacht in Weimar. 2013 habe ich ja zusammen mit einem Kollegen eine Personalvermittlungsagentur dann auch noch gegründet.
Und wenn Sie gerade vom Personal sprechen, was würden Sie sich denn wünschen, was sich ändert in der Kultur in Bezug auf Personal?
Einfach ein professionalisierterer oder ein professioneller Umgang mit dem ganzen Thema. Und zwar in der ganzen Tiefe, die es hat. Ja, das geht von der Suche los, die immer noch in vielen Bereichen unprofessionell ist, über den ganzen Besetzungsprozess, über das ganze Personalmanagement, Ja, und da sind wir ja auch immer wieder an dem Thema Führung, was ja auch ein wichtiger Teil des Kulturmanagements ist, bis hin eben auch zum Ausscheiden von Leuten.
Und wenn Sie gerade vom Personal sprechen, was würden Sie sich denn wünschen, was sich ändert in der Kultur in Bezug auf Personal?
Einfach ein professionalisierterer oder ein professioneller Umgang mit dem ganzen Thema, und zwar in der ganzen Tiefe, die es hat. Ja, das geht von der Suche los, die immer noch in vielen Bereichen unprofessionell ist, über die ganze über den ganzen Besetzungsprozess, über das ganze Personalmanagement. Ja, und da sind wir ja auch immer wieder an dem Thema Führung, was ja auch ein wichtiger Teil des Kulturmanagements ist, bis hin eben auch zum Ausscheiden von Leuten, der auch professionalisiert gehörte. Wenn man jetzt gerade in den Betrieb guckt, wie viele Leute altersbedingt jetzt ausscheiden werden, möchte ich behaupten, dass also ich hänge mich jetzt weit raus aus dem Fenster, aber bei 90% kein Wissensmanagement erfolgte, das heißt kein Know-how und Wissen so aufbereitet wurde, dass es Nachfolgenden zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich wirklich eine Katastrophe.
Mich würde auch mal interessieren, ob es denn so ein Projekt gibt, was Sie völlig vor die Wand gefahren haben.
Ach, da gibt es viele. Da gibt es viele. Und das ist auch sicher ein Vorteil von unserer Selbstständigkeit. Außer wenn es existenziell würde, was es auch schon gab, dann ist es immer schwierig. Aber wir haben schon ganz viele Projekte angestoßen. Ich habe ja gesagt, dass wir immer relativ weit vorne an den Entwicklungen sind. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass wir, also es ist bestimmt schon 10 Jahre, wenn nicht sogar länger her, ein Projekt hatten, wo wir mit einem Dienstleister gemeinsam zum White Label Apps für Kultureinrichtungen entwickelt haben. Vor allem für Museen erstmal. Die Idee war, dass jedes Museum eine App bekommt, die aber nicht so teuer ist. Also damals wie heute, heute ist es vielleicht ein bisschen anders, aber damals war es so, dass die Einrichtungen tatsächlich Zehntausende von Euro ausgegeben haben für Apps für eine einzige Ausstellung. Und diesem Wahnsinn wollten wir irgendwie etwas entgegensetzen und haben gesagt, wir machen eine Lösung, die heißt, es gibt eine Grundausstattung einer App, die sehr schnell an die Systeme der einzelnen Einrichtungen anbindbar ist und aus den Inhalten der Einrichtungen sich speist. Hatten dann zwei Testimonial-Einrichtungen, das Grassi-Museum in Leipzig und die Deichtorhallen in Hamburg, und haben das dann auf den Markt gebracht. Da ist einfach nichts draus geworden, weil es schon die größte Problematik war, dass die meisten Entscheiderinnen und Entscheider gar kein Smartphone hatten und überhaupt nicht wussten, wovon wir reden. So mussten wir das Projekt dann eben einstampfen. Das ist wirklich so eins der prominenten Dinge, die wir einstampfen mussten während unserer ganzen Zeit jetzt auch, an die ich mich schon ziemlich gut erinnere. Und klar haben wir da auch viel gelernt. Also das ist natürlich immer das Spannende am Scheitern auch, dass man sehr, sehr viel lernen kann.
Und was haben Sie daraus mitgenommen?
Ja, ich habe einerseits daraus mitgenommen, dass man, wenn man schon so weit ist und vorausdenkt, trotzdem gucken muss, wie weit sind eigentlich die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer? Was sind auch Verhinderungsgründe? Also was steht dem eigentlich tatsächlich entgegen, da zu investieren? Und da sind wir beim springenden Punkt. Die wenigsten Kultureinrichtungen denken in Richtung Investment. Das ist auch ein großes Manko an der Entwicklung des Kulturbetriebs, finde ich. Alle kriegen wirklich hoffentlich auskömmlich viel Geld für ihr Tun. Aber es gibt nicht so viele Betriebe, die wirklich auch denken, was kann ich eigentlich mit dem Geld als Investition in eine Zukunft machen, um mich dann eben weiterzuentwickeln oder auf neue Gegebenheiten Antworten zu finden und so weiter. Ne?
Wir hatten gerade schon von Innovation und Zukunft gesprochen und wir als Studierenden machen uns natürlich einige Gedanken, wie unsere Zukunft in der Kulturbranche aussieht. Und dafür haben wir in diesem Podcast eine Kategorie, bei der wir Kommilitonen von uns gefragt haben, was denn so ihre Zukunftssorgen sind in Bezug auf ihre berufliche Laufbahn. Und ich habe Ihnen eine Aufnahme einer meiner Kommilitoninnen mitgebracht und dachte, vielleicht könnten Sie uns einfach mal Ihre Gedanken dazu sagen.
Für mein späteres Berufsleben mache ich mir Gedanken darüber, wie sich die politische Lage in unserem Land entwickeln wird, insbesondere bezogen auf die Kulturpolitik, weil ich eben in einem Kulturbetrieb arbeiten möchte und gerade die öffentlich-rechtlichen Kulturbetriebe sind ja sehr abhängig vom Staat und davon, was eben gefördert wird und was nicht. Da frage ich mich schon, so wie sich das in Zukunft entwickeln wird und was eben gestrichen wird, wenn zum Beispiel eine andere Partei regiert.
Das ist nicht nur von meiner Kommilitonin die Sorgen, sondern in unserem Studiengang ziemlich weit verbreitet. Wir machen uns da Gedanken drüber. Und vielleicht können Sie ein bisschen berichten, wie Sie das schon wahrnehmen, gerade auch nach den Landtagswahlen im September.
Also erstmal klar, die Gefahr ist real und die ist schon da. Gerade wenn man in ländliche Räume schaut oder in Regionen, wo die, darauf wird ja abgezielt, die AfD besonders stark ist. Dort wird schon massiv Einfluss genommen auf die Vergabe von Geldern nach Kriterien, die eben auch parteipolitisch unterlegt sind. Ich kann umgekehrt nur sagen, es ist einfach Aufgabe von allen, eben auch dagegen etwas zu tun. Also zu denken, dass man sich den Gegebenheiten ergibt und hofft, dass sich nichts verändert, das ist sicherlich die falsche Wahl, sondern die Einsicht muss eigentlich kommen, dass jede von uns da wirklich etwas tun muss für. Und Demokratie ist eben nun mal auch etwas, was anstrengend ist. Und auch Kultureinrichtungen müssen sehen, wie sie damit umgehen und wie sie sich vielleicht dagegen wappnen können und wo sie eben maßgeblichen Einfluss auch nehmen können, um eben demokratische Werte zu vermitteln.
Ja, ich persönlich frage mich auch total, wie Kulturinstitutionen das schaffen können. Also irgendwie, wo soll man irgendwie ansetzen? Also sich zu positionieren gegen rechts zum einen, aber
Nö, man muss ja nicht sich gegen rechts positionieren, sondern für eine freiheitlich-demokratische Ordnung. Und gucken Sie mal, wie wenig Kultureinrichtungen wirklich eine gut ausformulierte Vision und ein Leitbild haben. Was in der Wirtschaft völlig selbstverständlich ist, ich arbeite mit Organisationen immer viel zum Thema davon ausgehend von Vision und Leitbild, welche Haltung wollen wir eigentlich haben? Und dann muss das einfach durch das Unternehmen, durch die Organisation durchdekliniert werden. Das heißt, das, was ich für mein Haus formuliere, muss ich auch leben. Und das müssen auch die Mitarbeitenden leben und verstehen und auch wiederfinden im täglichen Miteinander.
wir haben zwei Kategorien in diesem Podcast. Den ersten hatten wir jetzt schon und dann habe ich noch eine kleine Runde Quickfire-Questions vorbereitet. Und zwar sind das einfach fünf Entweder-oder-Fragen und Sie sollen möglichst ohne nachzudenken schnell sagen, was sozusagen eher, was Sie lieber mögen oder was Sie eher möchten. Genau, und zwar Schlagermove oder Fusion?
Fusion?
Podcast oder Radio?
Oh, schwer. Ich nehme trotzdem Radio.
Selber studieren oder unterrichten?
Unterrichten?
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Zeitgenössische Kunst oder alte Meister?
Tja, das eine geht sicherlich nicht ohne das andere. Aber zeitgenössische Kunst finde ich deswegen auch gut, weil es auch in der Kunst weitergehen muss. Ja.
Ja, es darf nicht stehen bleiben. Das war eine ganz spannende Zukunftsherausforderung, ne, für mich und meine Kommilitoninnen dann, wenn wir in einem Jahr in den Beruf gehen.
Ja, aber der Vorteil ist ja, der Arbeitsmarkt ist viel, viel besser als noch vor Jahren. Das heißt, die Möglichkeiten, in den Job zu kommen, sind viel, viel günstiger. Ob das der Job ist, den ich will, das sei mal dahingestellt. Aber die Frage ist ja auch, wie gehe ich an die Jobsuche überhaupt ran? Da haben wir ja jetzt gar nicht drüber gesprochen.
Hätten Sie denn noch Tipps und Tricks so zum Berufseinstieg?
Ja, verschiedene. Also einerseits wäre für mich halt immer die Frage, erstmal zu klären, wie zugespitzt oder wie breit gehe ich in den Arbeitsmarkt hinein? Dass ich mir dann Gedanken mache, wo sehe ich mich eigentlich in der Wertschöpfung und in der Wertschöpfungskette von Betrieben? Also will ich stark am künstlerischen Tun sein? Will ich eher in der Kommunikation sein, eher in der Produktion, eher in der Administration? Und dann kann man ja immer noch überlegen, strebe ich eigentlich eine Führungsposition an oder nicht? Und was bedeutet das? Und für die Bewerbung ist für mich immer das Wichtigste, denken Sie nicht nur von sich aus, wie toll das ist, dass die Stelle jetzt gerade ausgeschrieben ist, sondern was Sie dieser Einrichtung bieten können und was für Wirkung Sie in der Einrichtung mit dem Know-how, was Sie mitbringen, erzielen können. Ne, das ist jetzt ganz kurz, knapp, grob dargelegt. Und wer das viel ausführlicher nachlesen will, der kann ja gerne auch unseren Leitfaden erfolgreich bewerben, dann anschauen und sich kaufen. Der ist nicht so teuer. Und da stehen eigentlich alle Schritte sehr, sehr ausführlich dargelegt da.
Ich durfte in dem Interview mit Ihnen schon total viel lernen und nehme total viel mit. Aber hätten Sie gegen Ende vielleicht noch einen Ratschlag für die aktuellen Kulturmanagement-Studierenden?
Ja, seien Sie kritisch mit sich selbst, aber auch mit denjenigen, die Ihnen bei Ihrer Karriere helfen oder Sie darauf vorbereiten. Also auch in dem Sinne, was ich vorhin gesagt habe, dass man wirklich darüber nochmal nachdenkt, wo möchte ich denn eigentlich wirklich hin und was brauche ich dafür und bietet mir das mein Hochschulangebot und wenn nicht, wo kriege ich da noch Dinge her oder kann ich den Studiengang dazu auch bewegen, mir das noch anzubieten.
Ich danke Ihnen herzlich für all Ihre Weisheiten, die Sie mit mir geteilt haben und dass wir einen Einblick in
Ihren Leben haben. Wenn das welche waren.
Doch, ganz sicher. Also ich nehme total viel mit. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben,
ja,
um
gerne.
Hier mit mir ein bisschen zu sprechen.
Karriereklänge.